Tardigrada und Verwundbar. Ein historischer Roman in drei Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Band 3. Zwei alte Männer. Am nächsten Morgen fuhren Simon und Ludwig von Unterhaching in Richtung Münchner Innenstadt. Die Adresse von Görings gekaufter Wohnung hatte ihn Herbert über das Melderegister mitgeteilt. Beide machten sich gut gelaunt auf den Weg, als ob es ein normaler Montagmorgen für zwei Rentner wäre. Simon trug wie üblich ein Hawaii-Hemd und weiße Bermuda-Shorts. Ludwig eine abgewetzte Korthose, ein kurzärmliches kariertes Hemd. Simon sah aus wie ein amerikanischer Tourist, Ludwig wie ein pensionierter Lehrer auf dem Weg in einen Baumarkt. Auf Simons Bitten hin hatte Ludwig sein altes Stethoskop mitgenommen. »Hast du eigentlich einen Plan?« fragte Ludwig, als sie im Auto saßen. »Nicht direkt«, antwortete Simon. »Wir sollten uns nur auf dem Weg noch zwei Arbeitskittel kaufen.« Ludwig blickte fragend zu seinem Schwager. »Naja, wegen der besseren Tarnung. Wenn wir an der Wohnungstür läuten, sind wir zwei Rentner mit einem Nebenjob als Hausmeister«, antwortete Simon. »Und für was brauchen wir mein Stethoskop?« fragte Ludwig weiter. »Zum Abhören an der Tür, wenn uns niemand aufmachen sollte.« »Verstehe«, meinte Ludwig. Nach einer etwa halbstündigen Fahrzeit mit kurzem Zwischenstopp in einem Laden für Arbeitskleidung erreichten sie ihr Ziel. Sie parkten das Auto gegenüber dem Wohnhaus vor einem Straßencafé, zogen sich die grauen Hausmeisterkittel an und gingen los. Als sie vor der Haustür standen, sahen sie ein Klingenschild mit Göring Groschke. Simon schlug vor, besser direkt an der Wohnungstür zu läuten und nicht bereits an der Haustüre. Also warteten sie vor dem Hauseingang, bis jemand das Haus verließ. Nach etwa 15 Minuten kam eine junge Frau mit Kinderwagen aus dem Haus. Simon hielt mit einem freundlichen Lächeln die Tür auf. Bevor die Tür wieder zufiel, gingen beide wie selbstverständlich in das Haus. Anhand des Klingelschilds musste die Wohnung im vierten Stock sein. Sie nahmen den Aufzug und fuhren hoch. »Am besten ist, wenn du mich vorlässt und vorerst auch mal mir das Reden überlässt. Stell dich ganz an die Seite der Tür«, sagte Simon, als sie vor der Wohnungstür standen. Ludwig nickte. »Einverstanden«, sagte er. Auf der anderen Seite der Wohnungstür gab es währenddessen Frühstück. Tina und Philipp saßen mit angelegten Handschellen am Küchentisch und schmierten sich Nutella-Brote. Silvio saß daneben und trank Kaffee. Er hatte seine Pistole in unmittelbarer Reichweite neben sich auf der Küchenablage abgelegt. Auf dem Tisch hatte er zwei orange Kästchen mit Antenne gestellt, die wie zwei kleine Funkgeräte aussahen.
»Wenn ihr fertig gegessen habt, werde ich euch hier wieder festketten. Ich muss nachher ein paar Sachen einkaufen«, sagte Silvio. »Und glaubt ja nicht, um Hilfe zu schreien oder sonst irgendeinen Tumult zu veranstalten. Ich werde euch hiermit töten.«
Er zeigte jetzt auf die beiden Funkgeräte.
»Sollte ich etwas auffällig bemerken, geht die Bombe hoch.«
Er holte aus der Hosentasche seiner Jeans das kleine flache Kästchen mit dem blinkenden Lämpchen und dem Knopf in der Mitte.
»Ein Schrei, ein seltsames Geräusch und ich drücke den Auslöser. Alles klar?«
Tina und Philipp nickten missmutig. Zur gleichen Zeit tippte Simon Ludwig an. Er steckte sich beide Zeigefinger kurz in die Ohren und zeigte anschließend auf die Tür. Ludwig nickte, setzte das Stethoskop auf und hielt das Bruststück mit der Membran an die Tür. Dann läutete Simon. Als Tina, Philipp und Silvio das laute Ring-Ring der Glocke hörten, zuckten sie alle drei erschrocken zusammen. Silvio griff sofort nach seiner Pistole und lauschte konzentriert. Er legte den Zeigefinger seiner linken Hand auf die Lippen, um den anderen beiden zu signalisieren, still zu sein. Nach etwa 20 Sekunden läutete es erneut. Dieses Mal länger und zweimal hintereinander. »Müsst du nicht hingehen?«, fragte Tina. In diesem Moment holte Silvio aus und verpasste ihr eine donnernde Ohrfeige. Tina schrie kurz auf. Das Sprechen Tinas, die anschließende Ohrfeige und den kurzen Schrei hatte Ludwig gehört. Er nahm die Ohrbügel seines Stethoskop ab, steckte das Instrument in die Tasche und nickte.
»Da ist jemand in der Wohnung. Auf jeden Fall eine Frau«, flüsterte er Simon ins Ohr.
Simon nickte und läutete erneut, gefolgt von einem lauten Klopfen an der Tür.
»Hallo«, rief er laut. »Jemand zu Hause? Wir sind von der Hausverwaltung geschickt worden. Herr Göring, Herr Groschke, sind Sie da?«
Silvio legte erneut den Zeigefinger vor seine Lippen. Anschließend machte er eine schnittartige Bewegung quer zum Hals. Die Botschaft für Tina und Philipp war eindeutig. Seid ruhig, sonst Kopf ab. Dann bewegte er sich leise mit gezogener Waffe zur Eingangstür und blickte durch den Spion. Er sah zwei alte Männer, die bunte Hemden und der grauen Hausmeisterkittel trugen. Keiner der beiden schien eine Waffe zu tragen. Für Polizisten waren sie zu alt. Silvio versuchte über den Spion auch die nähere Umgebung der beiden Senioren einzusehen. Neben, vor und hinter ihnen schienen sich keine weiteren Personen aufzuhalten. Simon klopfte erneut an die Tür. »Hallo«, rief er. Er wartete eine Weile, dann wandte er sich Ludwig zu.
»Schaut nicht so aus, als ob da jemand zu Hause wäre. Oder was meinst du, Ludwig?« fragte er mit fast schon übertrieben lauter Stimme.
Ludwig schob die Lippen vor und schüttelte den Kopf.
»Also wenn niemand da ist, dann dürfen wir doch mit unserem Hauptschlüssel die Wohnung aufsperren, oder? Haben die uns doch von der Haupthausverwaltung gesagt, oder?«
fuhr Simon fort.
Ludwig nickte. »Ja, das dürfen wir, auf jeden Fall«, antwortete er laut und deutlich. »Die Arbeit muss ja gemacht werden. Wenn niemand da ist, dürfen wir aufsperren.«
Silvio hörte konzentriert dem Gespräch zu. Für ihn standen dort vor der Tür zwei demente Hilfskräfte der Hausverwaltung, die irgendein Heizungsrohr oder sonst etwas überprüfen mussten. Auch wenn die beiden einen harmlosen Eindruck machten. In der Wohnung konnte er sie jetzt sicherlich nicht gebrauchen. Er überlegte kurz, dann sprach er laut und genervt.
»Einen Moment, bin gleich da!«
Er winkte mit der Pistole in Richtung Tino und Philipp, um ihnen zu signalisieren, dass sie aufstehen und in ihr Zimmer gehen sollten.
»Ist gut, wir warten«, schrie Simon.
Aus der Wohnung hörten sie jetzt die Schritte mehrerer Personen.
»Ich glaube, wir sind fündig geworden«, flüsterte Simon an Ludwig gewandt. »Überlass das Reden von jetzt an mir.«
Ludwig nickte. Sein Puls und Blutdruck stiegen, der Mund wurde trocken und er begann zu schwitzen. In der Wohnung schubste Silvio seine beiden Geiseln grob auf die Matratze und kettete sie beide hastig an.
»Ein Wort, ein Geräusch nur und ihr seid tot, das verspreche ich euch«,
zischte er ihnen entgegen. Dann ging er langsam, die Pistole hinter seinem Rücken haltend, zur Tür.
»Was wollen Sie?«
rief er vor der Tür und beobachtete die beiden Menschen weiter durch den Spion. Simon machte einen verständnislosen Gesichtsausdruck.
»Hä? Hast du etwas verstanden, Ludwig?« fragte er jetzt an Ludwig gewandt.
»Ich habe das alles jetzt nicht gehört«, rief er laut in Richtung der Tür.
»Was wollen Sie? Gehen Sie weg!«
schrie Silvio.
»Ja, wir wollen, nein, wir müssen rein, wegen dem Wasserrohr«, sagte Simon.
»Das geht jetzt nicht. Kommen Sie ein anderes Mal wieder«,
rief Silvio. Simon legte beide Handschellen hinter die Ohrmuscheln und schüttelte verständnislos den Kopf.
»Ich verstehe nichts«, schrie jetzt Simon. »Halten Sie halt kurz die Tür auf, so brille ich mir sonst die Seele aus dem Leib.«
»Das reicht jetzt, Silvio. Diese Vollidioten«, dachte er sich, »euch werde ich's zeigen.« Er steckte die Pistole hinten in seinen Hosenbund, schloss entnervt die Tür auf und öffnete sie einen Spalt.
»Was bilden Sie sich eigentlich?«,
begann Silvio zu sagen. Im gleichen Moment sprang Simon mit voller Wucht gegen die Tür. Die Kante der Tür traf Silvio direkt an der Stirn. Er war kurzzeitig benommen und taumelte zurück. Kaum, dass er sich wieder orientieren konnte, bekam er einen Schlag in den Bauch und einen Bruchteil einer Sekunde später einen Tritt in die Genitalien. Silvio krümmte sich vor Schmerzen. Mit dem Ergebnis, dass ihm der alte kleine Mann mit dem Hawaii-Hemd unter dem Hausmeisterkittel einen Kinnhaken versetzte, der ihn mit voller Wucht längst nach hinten auf den Boden des Eingangsflurs warf. Ludwig sprintete jetzt durch die offene Tür Simon hinterher.
»Hier, hier sind wir«,
hörte er Stimmen aus dem Zimmer rechts von dem Flur. Ludwig riss die Türe auf und sah Tina und Philipp angekettet auf der Matratze liegen.
»Opa Ludwig, du?«
rief Philipp verwundert. Ludwig rannte direkt an den beiden vorbei und riss das Fenster des Zimmers auf.
»Hilfe, Hilfe«, schrie er so laut er konnte. »Hilfe, Polizei!«
»Opa«, schrie plötzlich Philipp, »Opa hier, da ist eine Bombe!«
Ludwig drehte sich zu Philipp, der wild auf ein Paket deutete, an dem zwei Lämpchen blinkten. An einer Stelle schien eine kleine Antenne herauszuragen. Währenddessen ging Simon zu dem am Boden liegenden Silvio und versetzte ihm einen gezielten Tritt in den Bauch. Er drehte sich kurz weg und rief,
»Ludwig, hierher! Wir müssen ihn fesseln! Hilf ihn, mir festzuhalten!«
Die Gelegenheit von Simons kurzer Unachtsamkeit nutzte Silvio. Immer noch benommen von den Schlägen und Tritten, zog er die Pistole aus dem Hosenbund.
»Keine Bewegung, du Schwein! Ich knall dich ab!«
Simon drehte sich verwundert zu dem weiter auf dem Boden liegenden Silvio. Er warf einen kurzen Blick auf die Pistole.
»Du glaubst wohl, dass ich Meschugge bin«, sagte Simon. »Dafür reicht meine Ausbildung gerade noch, um zu erkennen, dass ich niemals eine scharfe Waffe ist. Was willst du denn mit dem Spielzeug?«
In diesem Moment betätigte Silvio den Auslöser.
Ludwig hörte im Flur einen lauten Knall. Er packte sich das blinkende Bombenpaket und verließ das Zimmer. Im Flur breitete sich rasch eine Reizgaswolke aus. Es war keine echte Pistole gewesen, mit der Sylvie schoss. Dass sie doch mit Gaspatronen geladen war, hatte Simon nicht bedacht. Sylvie und Simon husteten heftig und rieben sich die Augen. Ludwig blickte zunächst auf seinen Schwager im Flur, dann auf Tina und Philipp in ihrem Zimmer und letztendlich auf die Bombe in seinen Händen. Er musste jetzt rasch eine Entscheidung treffen. Das Reizgas schien ihm bereits Probleme beim Atmen zu bereiten. Schließlich klemmte er sich die Bombe unter den rechten Arm, stürmte in das Treppenhaus und lief, so schnell er konnte, die Stufen hinunter. Tina und Philipp standen jetzt auf, bewegten sich, soweit es die Ketten zuließen, in Richtung des offenen Fensters und schrien so laut es ging: »Hilfe! Polizei! Hilfe!« Im Flur husteten Simon und Silvio weiter. Beide versuchten, die Augen zu öffnen, was sich als sinnlos herausstellte. Silvio schlug mit der Gaspistole in seiner rechten Hand wild um sich, bis er einen Treffer an Simons linker Schläfe landen konnte. Simon stöhnte kurz auf, krachte an die Wand und ging schließlich zu Boden.
»Du dachtest wohl, dass du mich verarschen kannst«,
keuchte Silvio und bearbeitete Simon mit Tritten.
»Hilfe! Hierher! Hilfe!«
schrien währenddessen Tina und Philipp weiter. Silvio unterbrach seine Trittattacke.
»Na wartet«, sagte Silvio, »jetzt mache ich euch platt.«
Er trat mit voller Wucht ein weiteres Mal gegen Simon.
»Und dich hebe ich mir für später auf.«
Schwer außer Atem lief Ludwig auf die Straße. Er blickte sich in alle Richtungen um und überlegte, wo er die Bombe am besten entsorgen könnte. Eine Explosion in der Wohnung hatte er verhindert. Aber hier waren viele Passanten unterwegs, darunter Schulkinder, die ihren ersten Ferientag genossen und Umherstrom hatten. Schließlich lief er in das Café auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Im Café saßen wenige Frühstücksgäste, die verwundert auf den schwitzenden und keuchenden alten Mann mit dem seltsamen Päckchen unter dem Arm starrten.
»Wo ist die Toilette?«
fragte Ludwig eine Bedienung. Die Kellnerin starrte ihn verdutzt mit offenem Mund an. »Da vorne um die Ecke, links«, sagte sie schließlich und wies ihm mit einer Kopfbewegung die richtige Richtung.
»Sie sollten das Lokal besser verlassen«, rief Ludwig und rannte in ihr vorbei zu den Toiletten.
Er riss die Tür auf und suchte sich die erste Kabine. Dann warf er die Bombe in die Kloschüssel, schloss den Deckel, betätigte die Spülung und setzte sich auf den Deckel. »So, das war's dann wohl«, dachte er sich. Er schloss die Augen, atmete einige Male tief durch und wartete darauf, sich mit einem lauten Knall für immer aus dem Leben zu verabschieden. Silvio tapste währenddessen immer noch blind durch den Flur in Richtung des Zimmers, in dem sich seine beiden Geiseln aufhielten. Er schlug wild um sich. Tina und Philipp wichen erschrocken seinen Schlägen aus.
»Jetzt geht's euch an den Kragen«, rief Silvio. »Wer schreit, stirbt. Ich hatte euch gewarnt.«
Silvio spürte durch das offene Fenster einen Luftzug. Er blieb stehen und atmete einige Male tief durch. Er blinzelte und konnte seine Augen einen Spalt weit öffnen. Die Haut um die Augen herum war stark gerötet, aber die Wirkung des Reizgases schien langsam nachzulassen. Er steckte sich die Gaspistole erneut in den Hosenbund und rieb sich mit beiden Händen intensiv die Augen. Philipp beobachtete Silvio, der ihnen inzwischen den Rücken zugekehrt hatte. Die Gaspistole steckte in seinem Hosenbund. Die Hände waren vor dem Gesicht und er schien Probleme mit dem Sehen zu haben. In diesem Moment sah Philipp seine Chance.
»Tina«, rief er, »die Kette!«
Tina nickte. Sie verstand, was ihr Freund meinte. Beide gingen sie rasch einen Schritt nach vorne, hoben ihre gefesselten Hände einschließlich der über das Verbindungsstück der Handschellen laufenden Kette hoch und ließen Arme und Hände zu beiden Seiten Silvius wieder fallen. Dann hob Philipp erneut die Hände und schlug mit einer Kreisbewegung eine Schlinge mit der Kette um Silvius' Hals. Sobald die Kette um Silvius' Hals war, zogen sie beide ruckartig daran und ließen sich fallen. Silvio röchelte und würgte. Er ging mit Tina und Philipp gemeinsam zu Boden. Mit all ihrer Kraft verstärkten sie den Zug an der Kette. Da er sich gerade die Augen gerieben hatte, hatte Silvio die Hände zwischen Kette und Hals und verschaffte sich somit etwas Platz zum Atmen. Er schlug mit den Beinen wild um sich und zog mit den Händen an der Schlinge um seinen Hals.
»Tina, zieh«, schrie Philipp, »so fest du kannst, zieh!«
Wie ein wildes, gefangenes Tier keifte und stöhnte Silvio. Er wälzte sich umher und versuchte, sämtlich in seinen muskelbepackten Oberarmen steckende Kraft zu mobilisieren.
»Ich kann ihn nicht mehr lange halten«, schrie Philipp. »Hilfe, Hilfe, so helft uns doch«,
schrie Tina verzweifelt und stemmte sich gegen ihren Peiniger. Philipp versuchte ein weiteres Mal, krampfhaft die Schlinge enger zu ziehen. Silvio röchelte kurz, um anschließend wieder mit verstärkter Kraft einen Gegendruck zu erzeugen. Er spürte, dass er stärker war und Philipp und Tina jetzt nachließen. In diesem Moment torkelte Simon in das Zimmer. Er rieb sich mit beiden Händen die Augen. Alles, was er sah, war verschwommen. Seine Sehkraft reichte jedoch, um zu erkennen, dass der große Mann von vorn mit einer Kette um den Hals zwischen Tina und Philipp lag. Beide zogen sie in unterschiedlichen Richtungen mühsam an der Kette. Simon fackelte nicht lange. Er setzte sich auf Silvios Oberkörper und stieß ihm mit einer ruckartigen Bewegung seinen rechten Ellbogen ins Gesicht. Im Moment des Aufpralls hörte man trotz des Kettengerassels, des Keuchens und Stöhnens aller Beteiligten, wie das rechte Jochbein Silvios brach. Reflektorisch ließ Silvio seinen Kopf zurückfallen. Simon hatte nun das Ziel für den nächsten Schlag erkannt. Die Stelle unmittelbar oberhalb des Adamsapfels, zwischen der Kette und Silvios Kinn. Er holte kurz aus und landete in gleicher Manier wie zuvor einen Treffer auf Silvios Zungenbein. Er wartete kurz auf eine Reaktion seines Gegners. Silvio röchelte etwas, dann blieb er still. Simon schlug zur Sicherheit ein zweites Mal zu. Dann war er sich gewiss, dass seine Aktion zu der beabsichtigten Wirkung geführt hatte. Silvio war tot. Ludwig saß in dem Café immer noch auf der Kloschüssel und wartete auf die Explosion. Noch 3 weitere Minuten stand er auf. Er betätigte erneut die Spülung. Dann öffnete er den Deckel und warf einen Blick auf die Bombe. Das rote Blinken war zwischenzeitlich erloschen. Ludwig beugte sich vor, um das Paket im Detail besser betrachten zu können. An einer der 3 Stellen schien sich die ockerfarbene Hülle etwas gelöst zu haben. Ludwig beugte sich weiter vor und zog mit den Fingern vorsichtig an der nassen Hülle der Stange. Das ist doch Packpapier, dachte er sich. Im Wasser weich gewordenes Packpapier. Unter dem Packpapier war eine relativ harte, rot gefärbte Stange. Ludwig kratzte mit dem Fingernagel etwas von dem Material ab. Dann hielt er sich den Finger vors Gesicht. Er roch daran und verrieb etwas von der Masse zwischen den Fingern. Das ist niemals Dynamit oder Sprengstoff. Das ist Wachs. Das Ding wird nie in die Luft gehen. Das sind mit Packpapier umwickelte Kerzen und ein bisschen Drahtverhau. Ludwig fing an zu kichern. Eine billige Attrappe. Und ich dachte, dass ich mitsamt der Kloschüssel in die Luft gejagt werde. Eine Attrappe. Ich fasse es nicht. Plötzlich hörte er auf zu kichern. Mein Gott. Simon, Philipp, Tina. Ich muss die Polizei rufen. Sofort. Er eilte aus der Toilette zurück in das Café. Haben Sie ein Telefon? Fragte er die Bedienung. Da vorne in der Theke, antwortete sie. Ludwig suchte in seinen Taschen nach Kleingeld. In diesem Moment hörte er das laute Martinshorn eines Polizeiautos. Der Wagen blieb mit quietschenden Reifen direkt vor dem Café stehen. Da hat wohl schon jemand anders die Polizei gerufen, dachte er und verließ das Lokal. 2 Tage später lag auf Herberts Schreibtisch eine Kopie des Berichts der Einsatzkräfte vor Ort. Herbert war sich sicher, dass aufgrund der bisherigen polizeilichen Ermittlungen der Fall rasch abgeschlossen werden würde. Der gewaltsame Tod von Silvio Kroschke würde eindeutig als Notwehr verstanden werden. Weder Simon noch Philipp oder Tina mussten mit Konsequenzen rechnen. Der vermeintliche Drahtzieher der Entführung, der in der Wohnung zwar gemeldete, aber nicht aufgefundene Karl-Heinz Göring, wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Im Rahmen der Befragung nach ihrer Befreiung berichteten weder Tina noch Philipp der Polizei von den Ereignissen am Tag der Entführung in der Frauenklinik. Herbert wusste, dass auf Wunsch der beiden auch in der Familie Stillschweigen über den Vorgang vereinbart wurde. Kurz nach ihrer Befreiung einigten sie sich, dass als Motiv für die Tat eine vermeintliche Lösegeldforderung an Ludwig geltend gemacht wurde. Ludwig besaß einen schönen Bungalow in einer der teuersten Gegenden um München und hatte es zu einem gewissen Wohlstand gebracht. Die Entführung des Enkels eines reichen Arztes erschien plausibel. Zudem erklärte dies, warum Ludwig mit Simon vor Ort war und letztendlich auch die Befreiung von Tina und Philipp herbeiführte. 2 alte Männer wollten Helden spielen und an der Polizei vorbei agieren. 3 Wochen später würde der Fall als Einzeltat einer geldgierigen Person mit kriminellem Hintergrund abgeschlossen werden. Dessen war sich Herbert sicher.